Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Und willkommen zur Predigt. Das ist gut, oder? Also lasst uns mit einem fetten, warmen, herzlichen Applaus Pastor Tore empfangen, unsere Herzen öffnen und bereit sein. Ich bin mir sicher, Gott spricht zu uns allen heute. Come on.
Dank dir, lieber Lukas. Dank dir, lieber Lukas. So, vielen Dank auch der Band. Habt ihr einen Applaus für die Band? Ja, das war gut. Habt ihr ganz großartig gemacht. Ist irgendjemand von euch noch Single hier eigentlich? Okay. Raffi, du? Oh, schon okay. Man tut, was man kann. Damit die Leute eine gute Zeit haben, oder? Diese Woche waren meine Frau Gabi und ich, wir hatten Urlaub gehabt und wir haben geplant, Skiurlaub zu machen. Und das waren fantastische Aussichten, weil die Sonne sollte scheinen. Aber wir haben uns umentschieden, haben gedacht, wir machen Urlaub in Berlin. Weil vielleicht wusstest du es nicht, aber ja. Für einen Berliner bestimmt schwer vorstellbar, wie man hier Urlaub machen kann. Aber man kann. Und es gibt sehr, sehr schöne Stellen in der Stadt. Und wir haben es sehr, sehr genossen, Berlin uns anzuschauen. Ist größer, als man denkt. Oder? Ist echt was los auch, ne? An vielen Stellen. Muss man wirklich sagen. Meine Güte. Auf jeden Fall, das war richtig großartig. Und so freuen wir uns, dass wir heute hier sind und dass das Wort Gottes heute zu uns spricht. Und ich hoffe, du bist auch voller Erwartung schon und dein Herz ist offen für das Wort Gottes, weil Gott möchte heute Morgen, davon bin ich ganz, ganz, ganz fest überzeugt, etwas in unsere Herzen hineinlegen, etwas in unseren Herzen tun, was wir mitnehmen nach Hause und sagen, wow, Gott hat etwas hinzugefügt an Leben, kein Tod, Leben. Leben ist das, was er in uns hineinlegt. Ist das gut? Seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Na, ihr seid noch ein bisschen leiser. Seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Das ist gut zu hören. Meine Güte, ich dachte schon, ihr würdet noch schlafen oder ihr würdet von Berlin träumen, so wie ich. Okay, los geht's. Ich würde gerne predigen in der Serie, als ich Jesus getroffen habe. Und manchmal denke ich mir, wenn Menschen nur einmal wirklich Jesus persönlich begegnen würden, das würde so viel verändern. Oder? Wenn sie Jesus persönlich treffen würden, ich meine, ich bin Jesus und es hat alles in meinem Leben verändert. Als Jesus mir begegnet ist, alles hat sich in diesem Augenblick und ich kann immer noch ganz genau erzählen, wie das war, was Jesus gesagt hat und so weiter und so fort. Das ist einfach eine große Sache und ich muss sagen, wenn ich bete, dann treffe ich Jesus immer noch. Und es ist immer noch so, dass ich denke, wow, das Größte, was es gibt, ist es, Jesus zu treffen. Es gibt nichts Bemerkenswerteres, als Jesus zu treffen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ob du eine Liste hast von Menschen, wo du sagst, oh, diese Leute würde ich gerne mal treffen. Vielleicht irgendwelche berühmten Politiker oder sowas, denen du gerne mal die Meinung sagen willst vielleicht. Würdest du sagen, mal Friedrich Merz, wenn der Zeit hat zum Kaffee, dich einladen würde nach Berlin-Mitte, dann würdest du sagen, ich komm, ich habe was zu sagen. Oder ich weiß nicht, mit wem du dich treffen würdest. Oder vielleicht mit Annalena Baerbock oder mit irgendjemand anderen Berühmten, die, wenn die sagen würden, oh, ich bin bereit, mich mit dir zu treffen. Ich würde ja sagen, ich würde kommen. Weil das sind bemerkenswerte Leute, durchaus. Oder irgendein Schauspieler. Letztens war die Berlinale hier und da waren viele Schauspieler hier in Berlin gewesen. Große, berühmte Leute aus Hollywood und aus Deutschland und alle möglichen Leute. Und stell dir vor, jemand würde sich sagen, oh, ich muss mich unbedingt mit dir treffen. Würdest du nicht sagen, oh, das ist großartig. Da ziehe ich vielleicht auch was Ordentliches an, bügel mein Hemd. Na? Und da bin ich vielleicht auch spendabel und lade die Person zum Kaffee ein oder so. Sag Friedrich Merz, ich würde dich einladen. Du kannst mit mir zusammen Kaffee trinken. Das wäre eine großartige Sache. Stell dir mal vor, du könntest einen Sportler treffen. Manche von uns lieben Sport, ganz tolle Sportler, wo du sagst, wow, den mal zu treffen. Der so genial Basketball spielt oder der Fußball spielt. Wir haben so viele Fußballspieler in Deutschland, meine Güte. Vielleicht nicht unbedingt in Berlin, gibt schon. oder Geschäftsleute der einen oder anderen. Du sagst dir vielleicht, meine Güte, die würde ich auch mal gerne fragen, so wie die Geschäfte machen, die Geschäftsleute, um von denen zu lernen vielleicht. Ist bemerkenswert. Ich glaube, es gibt sehr viele bemerkenswerte Persönlichkeiten, die es sich lohnt zu treffen. Aber ich glaube, die bemerkenswerteste Persönlichkeit, die du treffen kannst in deinem Leben, überhaupt, ist Jesus Christus. Und ich will dir heute Morgen sagen, es ist möglich, diesen Jesus zu treffen. Und wisst ihr was? Es ist sogar so, dass wenn Jesus Menschen trifft, dass ich gerne mit diesen Menschen, die er getroffen hat, reden will. Weil es so bemerkenswert ist, von ihnen zu hören, wie es war, Jesus zu treffen. So bemerkenswert ist Jesus. Wenn jemand anderes Jesus getroffen hat, dann willst du wissen von der Person, wie es war, was er gesagt hat. Du willst jedes Detail wissen. Gestern Abend waren wir bei Freunden eingeladen und wir wollten hören, was hat Jesus getan in deinem Leben? Weil es ist bemerkenswert, Jesus zu treffen. Es ist das Bemerkenswerteste, was in unserem Leben passieren kann, Jesus Christus zu treffen. Deswegen ist es gut zu hören von Leuten, die ihn getroffen haben. Und du sagst dir, ist es sogar so? Ich glaube sogar, am Ende des Tages ist es so, dass wir Leute fragen dann, wenn sie Jesus getroffen hatten, die fragen wir dann um Rat, weil wir denken, die haben Jesus getroffen, also müssen sie jetzt super schlau sein. Vielleicht haben sie nur einen Nachmittag mit Jesus verbracht, aber das ändert alles. Plötzlich sind wir ja auch der Meinung, komischerweise, dass wir irgendwelche Musiker fragen nach ihren politischen Meinungen, weil wir denken, ja, Sarah Connor weiß bestimmt, was zu tun ist. Und dabei ist sie nur Musikerin. Die weiß bestimmt, was zu tun ist, wie man ein C singt oder ein A oder was auch immer. Aber ob sie von Politik Ahnung hat, wenn wir mal drüber nachdenken, wissen wir nicht genau. Aber wenn jemand Jesus getroffen hat, dann würden wir sogar sagen, oh, jetzt sag mir mal, was soll ich mit meiner Ehe tun? Ich sage, keine Ahnung. Aber du hast doch Jesus getroffen. So bemerkenswert ist es, Jesus zu treffen. Und deswegen, ich glaube, das ist, nach was wir uns ausstrecken sollten. Deswegen, das ist, warum wir diese Predigtserie haben. Wir wollen hören, was Menschen erlebt haben, als sie Jesus getroffen haben. Das ist einfach das Bemerkenswerte, das Großartigste, was in unserem Leben passieren kann. Es gibt nichts, was das toppt. Jesus Christus persönlich zu treffen. Ich lese euch mal einen Vers vor in Apostelgeschichte. Und zwar heißt es in Kapitel 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit, also die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, die Regierenden, die Leute mit Einfluss, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und unkundige, einfache Menschen seien, verwunderten sie sich. Diese Leute waren studierte Leute, das waren heavy, die hatten Einfluss, die hatten Macht, die hatten Power und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. So krass war das. Sie haben Johannes und Petrus gesehen und haben gesagt, das sind einfache Leute, die haben nicht studiert, die haben kein Geld, die haben keine Ahnung, die wissen über nichts, die sitzen nicht im Hohen Rat, die haben nichts. Aber es ist unglaublich, was von ihnen ausgeht. Warum? Sie haben Jesus getroffen. Warum? Sie kennen ihn. Ich glaube, das ist das Größte, was unser Leben ausmachen kann. Wisst ihr, ich habe letztens ein Interview gesehen mit einem Mann namens Robert Campbell und der ist 80 Jahre, hat haufenweise Bücher geschrieben, 70, 80, hat mehrere Titel bekommen in Theologie, Doktortitel und Mastertitel, weiß ich was alles und ganz berühmter Theologe und die haben ihn gefragt, was würdest du jetzt am Ende deines Lebens sagen, was ist das Wichtigste überhaupt ist in deinem Leben mit Jesus? Er hat gesagt, das Wichtigste ist, die Bibel zu lesen und zu beten. Warum? Weil das Wichtigste ist, Jesus zu kennen, ihn zu treffen. Nichts ist wichtiger als das. Lass dir das gesagt sein von einem Mann, der schon so lange Zeit mit Jesus unterwegs ist und so schlau ist. Heute Morgen möchte ich euch gerne etwas erzählen aus dem Lukas-Evangelium oder euch von jemandem erzählen, der Jesus getroffen hat, aus dem Lukas-Evangelium. Und das Lukas-Evangelium hat eine bemerkenswerte Einleitung. Und Lukas ist ein Arzt und er hat ein Evangelium geschrieben. Und das Evangelium beginnt folgendermaßen. Es beginnt, verehrter Theophilus, also an den schreibt er, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge
für dich aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Und wisst ihr, ich möchte euch heute eine Geschichte daraus vorlesen und ich möchte euch einfach vorstellen, wie Lukas vorgegangen ist. Lukas hat nicht einfach ein Evangelium geschrieben, sondern er schreibt hier, was er gemacht hat. Er hat Augenzeuge berichtet, er hat Leute interviewt, hat gesagt, hey, wie war das mit Jesus? Und dann hat er noch andere Leute, er kannte ganz schön viele Leute, wahrscheinlich kannte er Paulus, mit dem war er unterwegs gewesen, er kannte wahrscheinlich Maria, die Mutter von Jesus, er kannte einige von den Jüngern, mit denen er unterwegs gewesen, wahrscheinlich kannte er Petrus, von dem ich euch gleich was erzähle, und er hat da alles gefragt, hat gesagt, hey, wie war das mit Jesus? Erzähl mir ganz genau, was hat er dann gemacht, und das hat er dann aufgeschrieben und hat alles zusammen versucht, in ein Buch zu schreiben oder in eine Schriftrolle. Früher gab es keine Bücher, es gab nur Schriftrollen. Und wir müssen Folgendes sagen, brauchst du einfach als Hintergrund, weil damit du verstehst, warum das in der Bibel so ist, wie es in der Bibel so ist. Ganz bestimmt sind die meisten Geschichten Zusammenfassungen. Bestimmt hat Jesus mehr gesagt und die Leute haben mehr gesagt, als da steht. Weißt du wieso? Weil die Speicherplätze damals, die waren sehr, sehr teuer von Daten. Die hießen Pergamente. Und man konnte nicht so viel darauf schreiben und die waren so ultra teuer, dass Lukas ganz genau überlegen musste, was davon muss er aufschreiben. Deswegen ist auch jedes Wort, was im Evangelium steht, so wichtig und so wertvoll, weil es ist nicht einfach wie heute, dass du einfach deine Mailbox nimmst und einfach drauf quatschst und so und dann 20 Minuten irgendwie hören musst, bis irgendwie die Person zum Punkt kommt oder so, sondern bei Lukas und bei allen anderen Evangelien war es wirklich so, die sind genau von jedem einzelnen Buchstabe, jeder Raum, es wurde alles zusammengeschrieben. Die haben noch nicht mal Leerzeichen gemacht zwischen den Worten. Wenn du die Originaldokumente anschaust, so eng war das miteinander geschrieben, weil Speicherplatz war teuer. Das war wie früher. Ich meine, manche von uns kennen das noch mit CDs und DVDs, wo man Daten draufschreiben konnte. Die haben am Anfang 5 Euro gekostet, 10 Euro gekostet, kannst du das vorstellen? Heutzutage, ich weiß gar nicht genau, auf jedem Handy, da sind Gigabyte, Terabyte sind da drauf. Das hat früher das Millionen gekostet. Ich weiß noch, ich bin ja Informatiker, vielleicht hast du das schon gehört. Und ich habe Fachinformatiker gelernt und da habe ich so einen Typ getroffen, der hat gearbeitet. Ach, ich weiß, ist auch egal. Jedenfalls hat er irgendwo gearbeitet und der hat mir erzählt, dass die Daten, die sie gespeichert hatten, Terabyte waren. Und ich sagte so, Terra was? Wow. Davon habe ich noch nie gehört, das war vor über 20 Jahren. Terabyte, heutzutage ist Terabyte, wie gesagt, eine Kleinigkeit. Ist ein Witz. Aber jetzt stell dir mal vor, 2000 Jahre davor, Pergamente und so. Lukas musste alles genauestens herausfinden, vielleicht war jetzt die Einleitung ein bisschen lang. Aber so ist das manchmal. Damit du weißt, warum jedes Wort so ein Gewicht hat und so wichtig ist, die wir darin lesen. Und jetzt lese ich euch vor aus Lukas Kapitel 5. Und zwar diese legendäre Begegnung. Wahrscheinlich, vielleicht nicht die erste Begegnung, vielleicht doch, wir wissen es nicht genau, ob es das erste Mal ist, zwischen Petrus oder Simon Petrus und Jesus. Und oft wird diese Geschichte überschrieben, der große Fischfang, aber heute lesen wir es mehr unter diesem Aspekt, als ich Jesus getroffen habe. Petrus hat Jesus getroffen. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er es zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick der überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Und Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Ich finde, es ist eines der aufregendsten Geschichten. Und ich stelle mir das Interview vor mit Lukas und Petrus. Und wie er gesagt hat, wie das alles abgelaufen ist. Und am Ende musste Lukas entscheiden, was er davon aufschreibt. Was davon? Er hat wahrscheinlich den Heiligen Geist gebeten, weil wir wissen ja, die alle Schrift ist vom Geist Gottes eingegeben. Von daher war das nicht die Entscheidung von Lukas, sondern die Entscheidung vom Heiligen Geist. Aber stell dir die menschliche Komponente vor. Als sie da zusammensaßen und gesagt, oh, und dann, was hat Jesus getan und so weiter. Und verschiedene Themen, die er dann angesprochen hat. Das erste Mal, was da passiert ist und so. Und ich kann mir vorstellen, ich habe ein paar Themen mal zusammengefasst. Was hat wahrscheinlich Petrus gesagt? Er hat gesagt, oh, weißt du, das allererste, was ich sagen will, Jesus, weißt du was, Jesus kam auf mich zu. Der Schöpfer des Universums kam auf mich zu, hat mich angesprochen. Kannst du dir das vorstellen? Wer bin ich denn? Er hat mich angesprochen. Oder er hat dann gesagt, er hat meine ganze Sicht verändert auf mich selbst. Er hat mein Selbstbild erschüttert. Vollkommen. Total. Seit dem Tag bin ich nicht mehr derselbe. Jesus, und dann am Ende hat er gebeten, mich hat er eingeladen, die Welt mit ihm zu verändern. Das alles in einer Begegnung. Und er hat mir ein Upgrade gegeben. Vielleicht hat er nicht Upgrade gesagt. Ich bin nicht so ganz sicher. Und er hat gesagt, er hat meine Bestimmung auf ein anderes Level gehoben. Und dann hat er gesagt, und alles, weißt du, alles, was Jesus von mir erwartet hat, ist, dass ich seinem Wort glaube. Das sind 5 Sachen. Ja, wahrscheinlich haben sie über noch mehr geredet. Vielleicht haben sie über gefachsimpelt, über Netze und so, verschiedene Arten von Netzen, wie man die so miteinander verknüpft und verschiedene Knoten, weiß ich nicht. Aber die hat alle Lukas weggelassen, diese Themen, denn davon lesen wir ja nichts. Deswegen, ich gehe nur auf die Themen ein, heute Morgen, von denen ich glaube, dass sie zu uns sprechen, dass sie uns helfen, dass sie uns mit hineinnehmen in diese Situation von Petrus und dass wir, und ich glaube, das ist das, was das Wort Gottes heute Morgen tun will, es will, dass wir Jesus noch einmal begegnen in diesem Wort. Was Lukas aufgeschrieben hat durch den Heiligen Geist, wird heute Morgen lebendig in unseren Herzen und wir begegnen Jesus erneut zusammen mit Petrus. Ist das gut? Das ist das, was geschehen soll. Amen. Der erste Punkt, ich habe schon gesagt, Jesus hat mich zuerst gesucht. Jesus hat mich zuerst gesucht. Ich habe ihn nicht angesprochen. Stell dir das einfach mal vor. Stell dir die berühmteste Person vor. Ich meine, letztens, ich habe das gerade gesagt, Berlinale war hier. Alle Leute drängen sich auf die berühmten Leute. Die wollen mit denen sprechen. Aber die berühmten Leute wollen nicht mit mir sprechen. Die wollen mit anderen berühmten Leuten sprechen. Die wollen mit Leuten sprechen, die Geld haben und Einfluss haben und all diese Dinge. Aber Jesus ist auf Petrus zugegangen. Irgendeinen Fischer, Anfang 20. Durchschnitt. Meinst du, das war die Elite-Fischer von Kapernaum? Das glaube ich nicht. Das war einfach ein Fischer, den Gott auserwählt hat. Irgendeiner. Am See Kapernaum. Weißt du, das liegt, ich weiß gar nicht, 200 oder 250 Meter unter, minus dem Ozean. Irgendwo da. Ich will dir was sagen. Jesus hat Petrus gefunden. Irgendwo in irgendeinem Dorf. Abgelegen, da gehst du. Ich glaub mir, ich war da. Man kann da heute hinfahren, das ist ganz berühmt. Aber es ist wirklich mitten im Nirgendwo. Wenn Jesus Petrus findet, dann findet er auch dich. Dann findet er auch dich. Er ist in der Lage, in dein Leben zu kommen und dich anzusprechen. Und weißt du was? Er will das sogar. Er liebt dich. Es geht ihm um dich. Es geht ihm nicht um die Berühmten, um die Tollen und die Großartigen, sondern es geht ihm um dich. Jesus will mit dir zusammen sein. Und gerade so, wie du bist. Nichts special. So mitten rein, verstehst du? Petrus war gerade, wie soll man sagen, er hatte gerade zu tun. Er war mittendrin in seinem Ding. Er hat gerade gearbeitet. Mitten in dieses Ding kommt Jesus rein und sagt, ich finde dich. Ich spreche dich an. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will mit dir etwas zu tun haben. Weißt du, und das Interessante in diesem Treffen, by the way, ist, ich will das mal so sagen, Jesus hat Petrus schon krass konfrontiert. Ich meine, was wir da für Worte lesen. Petrus war am Ende so schockiert, dass er gesagt hat, oh, geh von mir, geh weg von mir. Ich kann mit dir nichts zu tun haben. Das ist zu krass, was du hier abziehst. Aber ganz am Anfang ist Jesus so freundlich. Er sagt, hey, würdest du mir helfen? Würdest du mir helfen? Der Sohn des Allerhöchsten, seine Ansprache ist, hey Petrus, würdest du mir helfen? Er macht das Herz auf und sagt, ja klar, ich kann nicht dir helfen, Logo, wenn der Sohn Gottes Hilfe braucht, ich bin da. Das wusste er am Anfang natürlich noch gar nicht. Aber Jesus, es ist so bemerkenswert zu sehen, wie er Menschen mit Menschen umgeht, wie er die Herzen öffnet, wie er anfängt zu sagen, ich brauche deine Hilfe, ihm die Hand ausstreckt und sagt, hey, kannst du mir dein Boot leihen? Kannst du mir dein Boot ausleihen für eine kleine Weile? Ich hab hier gerade was am Laufen, bin unterwegs und rede mit ein paar Leuten und so. Wäre cool, wenn ich ein bisschen rausfahren könnte. Das ist das Erste, was er tut. Er hat mich zuerst gesucht und ich bin sicher, er ist immer noch genau derselbe Jesus und er sucht immer noch Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich weiß nicht, wo das hinführt, aber ich gebe dir mein Boot. Ich gebe dir mein Boot. Ich gebe dir ein bisschen Zeit. Ich gebe dir eine Zeit und mal sehen, wo das hingeht. Das ist ein kleiner Punkt. Seid ihr noch da? Ja. Noch offen fürs Herz, fürs Wort Gottes? Ja. Ist gut. Das ist der zweite, ist heftig. Der zweite Punkt ist heftig. Ich hab ja auch nicht so viel Zeit. Deswegen muss man ja auch mal zur Sache kommen. Der zweite Punkt ist, Jesus veränderte meine Sicht auf mich selbst. In Klammer habe ich geschrieben, er erschütterte mein Selbstbild. Eine Frage ist folgende, wie kommt eigentlich ein Mensch zu einem gesunden Selbstbild? So, wie ist jemand eigentlich, dass er auf sich schaut und nicht irgendwie von einem ins andere Extrem rutscht? Selbstbewusst, aber nicht zu selbstsicher. Ihr kennt das, ne? Schon selbstbewusst, aber nicht so von sich überzeugt, dass man denkt, also schon noch mit einer gewissen Offenheit. Arroganz, das ist nicht die Lösung. Weder für die Person noch für andere Menschen drumherum. Ne? Mutig, aber dennoch demütig. Schon nach vorne, aber schon mit dem Herzen auch. Ja, nee, ja. Kühn, aber bodenständig. Ihr merkt, diese Sachen gehen nicht so leicht zusammen. Ne? Aber ich muss für euch Folgendes sagen. Lukas ist dieses Thema, diese Transformation von Petrus, dieses Identitäts, diese Erschütterung von Petrus und alles, was in ihm vorgeht, extrem wichtig. Seht mal, vor der Story, bis zur Mitte der Geschichte, nennt Lukas ihn Simon. Mitten in der Geschichte auf einmal Simon Petrus. Und nach der Geschichte Petrus. Etwas passiert. Und Lukas macht klar, mit diesem Namenswechsel, hier geschieht etwas. Das ist mehr, als dass jemand mal in Frage gestellt wird. Sondern hier geschieht etwas Fundamentales. Hier geschieht etwas in der Identität dieses Menschen. Seht mal. Simon sah die vollen Netze. Zwei Boote kurz zum Untergehen. Voller Fische. Und dann heißt es in Vers 9, denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Simon sah ein Wunder, er sah die Kraft Gottes und seine Reaktion war ganz komisch. Wie reagiert Simon? Er sagt, Herr, geh weg von mir oder kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein großer Sünder, ich bin ein zu großer Sünder, um beide zu sehen. Weißt du, wenn du Jesus begegnest, das ist ein Punkt hier, wenn du Jesus begegnest, das ist, was er hier schreibt, was Lukas hier sagt, was das Wort Gottes uns sagt, dann erkennst du, wie böse du wirklich bist. Das ist nicht nice. Wer kennt noch diese Kavol-Karten und diese Kavol-Poster, wo drauf steht, Gott ist nah und ist alles so mit Natur und es ist alles in so nicen Farben, meistens mit Sonnenuntergängen und so. Und ich will dir sagen, hier ist die Begegnung mit Gott komplett anders. Ja, ich weiß, die Leute sagen mir auch immer wieder, ich begegne am besten Gott in der Natur. Da ist alles so friedlich und nice und so, wie auf diesen Kavol-Karten. Nun, die meisten Beispiele, die ich kenne, wenn Menschen Gott treffen, sind traumatisch. Denk mal an Abraham, gib mir deinen Sohn. Hallo? Mose, brennender Busch. Und das ist erst der Anfang, was Mose gesehen hat. Ich meine, der müsste am Ende in der Klapse liegen. Wirklich, was er mit Gott erlebt hat, Elia. Ich meine, der hat 400 Priester abgemurkst. Das war krass. Hiob ist fast gestorben. Ihm wurde alles genommen, seine ganze Familie. Er hat gelitten, wie kein anderer gelitten hat. Er hat Gott getroffen. Oder Paulus, Die Ansprache von Jesus war, ich werde dir zeigen, wie sehr du leiden musst, um meines Namens willen. Nichts mit Kavolpuster. Das war nicht nice. Das war nicht nice. Als ich fertig war mit meiner Mittelstufe, da konnte man sich dann im Gymnasium einen Leistungskurs aussuchen. Das ist, was man da machen kann. Man kann dann sagen, oh, ich bin besonders gut zum Beispiel in Physik oder in Mathe. Und so, man kommt dann zusammen mit lauter anderen Leuten, die gut sind in Mathe. Wenn du der Beste warst in deiner Klasse in Mathe, heißt das noch lange nicht, dass du der Beste bist in der ganzen Schule mit Mathe. Wer kennt diese Erfahrung? Man denkt, man ist einigermaßen gut und kommt dann eins weiter und dann merkt man, oh, oh. Dasselbe dann beim Studium, wenn auf einmal alle Mathe studieren, du denkst dir, ich war der Beste in der Schule, du hattest eine Eins dort, dann studierst du Mathe, du hast keine Eins mehr. Du merkst, du kommst mit Leuten zusammen, die es richtig drauf haben. Und genau das ist Petrus hier passiert. Er ist mit jemandem zusammengekommen, der es richtig drauf hat. Oder kennst du Leute, die Fußballprofi werden wollen, die ganz gut waren? So mal noch irgendwie in der A-Jugend und so. Aber dann jede Liga weiter und es wird immer mehr. Und dann wird es irgendwann auf dem Pro-Level, da spielen alle so Hammer. Und dann merkst du, ich dachte, ich bin ganz gut. Aber da gibt's Leute, die spielen in einer anderen Welt. Da gibt's Musiker, die spielen. Ich dachte, ich könnte Musik irgendwie machen, aber glaub mir, vergesse es, ich habe das sofort aufgegeben. In der Gegenwart von wahren Musikern merke ich sofort, da habe ich keine Chance. Das ist bei mir nicht das Einzige, was ich gut konnte. Also die einzige Sache, von der ich heute weiß, dass ich besser bin wahrscheinlich als die meisten Menschen. Und da liegt ein gewisses Maß an Reue in meinem Leben. Aber ich muss es trotzdem erzählen. Weil es die einzige Sache ist, ich bin in der 11. Klasse 100 Meter unter 11 Sekunden gelaufen. Sogar unter 11 oder 10,5 Sekunden. Das ist wahnsinnig schnell. Ich wusste nur das damals nicht. Ich war sogar so schnell, ich konnte schneller rückwärts laufen als die meisten vorwärts. Das war. Aber ich habe das einfach gedacht, jo mei. Ich habe dann später herausgefunden, dass das wohl ganz gut war. Aber da war es schon zu spät. Wie dem auch sei, Gott hat mich ja nicht berufen zum Schnellläufer, sondern hat mich berufen zum Pastor. Deswegen ist die Reue auch nicht so stark. Aber der Punkt ist, wenn du zusammenkommst mit Menschen, die Genius sind, dann macht das etwas mit dir. Es zieht dich an, auf der einen Seite, weil du willst wissen, wie kommt das? Du findest das faszinierend. Und auf der anderen Seite, es stößt dich ab, weil es dir zeigt, wie fehlerhaft du bist. Was du nicht kannst. Das ist eine schwierige Situation, mit Menschen zusammenzukommen, die etwas so viel besser können als man selbst. In der Präsenz eines Meisters zu stehen. Du bist angezogen und abgestoßen zugleich. Es ist furchtbar, weil es dir zeigt, wer du eigentlich wirklich, wie gut du eigentlich wirklich bist. Ich habe mal so ein Zitat hier. Wenn du in der Gegenwart von Überlegenheit bist, zieht sie dich an und stößt dich ab, weil sie dich zwingt zu sehen, was mit dir nicht stimmt. Menschen, die unglaublich schön, intellektuell brillant oder in irgendeiner Weise außergewöhnlich begabt sind, wie reagierst du auf sie? Was passiert mit dir? Sie zeigen dir deine Schwäche, sie zeigen dir deine Gaps, sie zeigen dir deine Fehler. Du bist angezogen und du fühlst dich gleichzeitig furchtbar. Wie kommen wir auf die Idee, dass wenn wir Gott nahe kommen, dass er nicht den ganzen Schlamm unseres Herzens aufwühlt, dass nicht etwas geschieht in seiner Gegenwart. Wie kannst du in die Gegenwart unendlicher Macht kommen, ohne unendlich die verzweifelte Illusion aufgeben zu müssen, die wir alle haben, dass wir irgendwie die Kontrolle über unser Leben haben? Stell dir vor, du kommst zu der allmächtigsten Person und du denkst, wie kannst du in der Gegenwart absoluter Liebe kommen, ohne die verzweifelte Illusion aufgeben zu müssen, dass wir nicht unglaublich selbstsüchtig, stolz und ichbezogen sind? Das ist, was geschieht, wenn wir in die Gegenwart kommen von einem Meister, von dem Meister des Lebens. Zwei Dinge, zwei Schritte. Was hier passiert, was wir hier lesen, innerhalb von wahrscheinlich wenigen Minuten oder Sekunden, ist die Aufgabe, das Erste, was Petrus tut, er gibt auf, zu verleugnen, die Illusion, der Selbstbetrug, dass er besser ist, als er denkt. Dass er denkt, er wäre irgendwie gut, er wäre irgendwie okay, es würde irgendwie ausreichen. In der Gegenwart von Jesus erkennt er nur noch, ich bin böse durch und durch. Das ist, was er sagt. Ich bin nicht kompatibel. Was, Jesus, du bist so gut, du bist so mächtig, du bist so wunderschön. Du siehst, du bist schlechter, du bist bösartiger, aber du siehst dich auch realistischer, du siehst dich auch ehrlicher als jemals zuvor. Das ist, was passiert. Aber das ist nur der erste Schritt, preis dem Herrn. Aber es ist ein Schritt, wenn wir Gott begegnen, wenn als Petrus Gott begegnet ist. Und der zweite Schritt, wenn dies, der erste Schritt ist die Aufgabe der Selbstverleugnung oder die Aufgabe der Verleugnung all dieser Schwächen, ist die, der zweite Schritt die Annahme der Gnade von Jesus. Die Annahme der Gnade von Jesus. Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt nicht, fühle ich nicht schlecht, ist schon okay, geht anderen auch so, bin halt so brillant, bin der Sohn Gottes. Hey, er könnte das sagen und es wäre nicht gelogen. Es ist wahr. Er ist exakt das. Oder er könnte sagen, hey, ich habe da so ein paar YouTube-Kurse, da kannst du lernen, besser zu werden. Das, auch das sagt er nicht. Wisst ihr, was Jesus sagt? Hab keine Angst, sagt er. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Das ist, was Jesus sagt. Das ist, was Jesus sagt. Jesus nimmt Petrus an, wie er ist. Du bist angenommen und geliebt von diesem heiligen Gott. Das ist das Zweite, was geschieht. Jesus will, dass wir zu seiner Familie gehören. Jesus will, dass wir bei ihm sind. Jesus will, dass wir mitmachen bei dem, was er tut. Ich habe wieder ein Zitat von euch. Wenn also die Erlösung Jesu Christi in deinem Leben, in dein Leben kommt, siehst du dich als böser und sündiger, als du jemals zu glauben gewagt hast. Und gleichzeitig spürst du, dass du mehr wertgeschätzt und geliebt und bestätigt wirst, als du je zu hoffen wagtest. Das ist, was passiert. Das eine ist, du siehst ein, du bist viel boshafter und schlimmer, als du es ertragen kannst. Aber gleichzeitig bist du mehr geliebt und angenommen, als du es verdienst. In einem Mal. Kühn und demütig. Es gibt so viele Christen, die von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Aber das Evangelium ist genau so. Auf der einen Seite zeigt es dir, wie übel du wirklich bist und dass du mithalten kannst mit den Putins dieser Welt und den Trumps und was auch immer, name it. Du bist kein bisschen besser, bist du nicht. Aber Gott liebt dich mit derselben Gnade. Er liebt dich. Und wenn es in dir jetzt zuckt und du sagst, stimmt nicht, ich bin besser als Putin, das Evangelium ist für dich. Das Evangelium ist für dich. Du brauchst dieses Evangelium, du brauchst es unbedingt, genauso wie ich es brauche. Wenn du nicht weißt, weißt du, ich stand damals in Auschwitz vor vielen, vielen Jahren, über 25 Jahren, ich habe das nur besucht. Klar, bin ja nicht alt genug, um da irgendwie was anderes zu tun. Und Gott, ich habe gesagt, ich habe gebetet, war zusammen mit einer Kirchengemeinde dort und wir haben uns das angeschaut, es war furchtbar. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie konnte man diese Dinge tun, die man da getan hat, den Menschen die Zähne herauszuziehen, sie zu missbrauchen medizinisch, sie zu verbrennen. Es war furchtbar und es so zu tun, wie sie es getan haben. Es war deutsch, es war Prozess, das war krass, was dort passiert ist. Tausende, Millionen von Menschen sind gestorben unter der Tyrannei von anderen Deutschen, von den Nazis, von denen. Und dann haben wir uns versammelt und ich habe das gesehen, ich war entsetzt und Gott, wie kann das sein? Das hätte ich doch niemals, ich wäre bestimmt der Superheld gewesen. Und dann fangen wir an zu beten und Gott sagt zu mir, Tore, du hättest mitgemacht. Und ich wusste, dass ich weiß, dass ich nicht ein Held gewesen wäre, sondern einer von den Tätern. Und ich wusste in meinem Herzen, das ist wer ich bin. Und gleichzeitig liebt mich Gott und sagt, ich will es mit dir machen. Ich will dein Herz verändern. Ich will es tun mit dir. Wir brauchen dieses Evangelium. Es ist die Gnade Gottes, die alles, es hilft uns, nicht überheblich zu werden. Aber auch nicht an Minderwertigkeit zu verrecken, sondern kühn zu sein und bodenständig. Voller Kraft und Zuversicht. Aber zu wissen, wir müssen verbunden sein mit der Quelle von Gott. Habt ihr das? Ich habe geschrieben, wenn deine Beziehung auf Gottes Gnade beruht, dann kannst du weder in Überheblichkeit noch in Selbstachtung verfallen. Sondern du kannst zum ersten Mal vielleicht gemütlich, ausgewogen leben, weil du in der Gnade Gottes lebst, in dem Evangelium von Jesus Christus. Habt ihr noch Zeit für einen zweiten Punkt? Seid ihr noch da? Geht es noch? Passt das? Also der dritte ist das eigentlich. Ich hab 15. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, ich bin ja jetzt schon einige Zeit mit euch und wir sind schon zusammen unterwegs, wie ich das so genial mache, dass ich immer on point meine Predigten beende. Nun, ich habe sie oft mehrere Male geübt. Nur diese Predigt habe ich nicht geübt. Ja, ich weiß. Aber die ist frisch geschrieben und da muss ich selber immer mal gucken, wie lange dauert das. Und da mein ADHS im Hotelzimmer nie funktioniert, sondern nur hier. Der Herr ist gut, Amen. Das ist ein Punkt, ich glaube, dass Petrus wurde so, das ist der Punkt, den wir sehen, den Gott in seinem Leben getan hat. Das, was das Evangelium mit uns tut, wenn das mit uns noch nicht geschehen ist, wenn das noch nicht mit dir passiert ist, wenn du noch unter Minderwertigkeit leidest und kaum mehr weißt, wer du bist, wenn du unter Selbsterhöhung leidest und glaubst, du bist der Größte, du brauchst das Evangelium. Du brauchst es, dass es Gottes Gnade an deinem Leben wirkt. Du brauchst es, dass er dich trifft, dass du sagst, ich bin das Schlimmste, was rumläuft, aber seine Gnade ist größer. Und er hat es vor, mit mir zu tun, obwohl ich nur ein einfacher Fischer bin. Kannst du dir vorstellen, wie Petrus da stand im großen Jerusalem, gepredigt hat im Tempel? Die Elite der Juden stand dort, die 70 höchsten Menschen, und er sprach, das wäre genauso, wie du im Bundestag sprichst. Und sie sitzen da und sagen, this is awesome. Ich meine, er hat keine Ahnung. Aber das hat Power. Das ist Gottes Gnade. Das ist, was Gottes Gnade tun kann mit unserem Leben. Das ist, was Gottes Gnade tun kann mit deinem Leben. Das ist, was Gott tun will mit deinem Leben, wenn du ihn lässt. Wenn du es erlaubst. Wenn du sagst, ja. 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 Ja, Herr. Ich sag ja. Der nächste Punkt lautet, Petrus gehört, Jesus bat mich, mit ihm die Welt zu verändern. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Und das Interessante an diesem Punkt ist, was Jesus sagt zu ihm ist, von heute an wirst du Menschen fischen. Im Deutschen ist es so, dass wir wahnsinnig viele Nachnamen haben, die Berufe bezeichnen. Müller, Meier, Schneider, Fischer, Koch. Es gibt haufenweise Namen. Wir haben die häufigsten Nachnamen, die wir haben, sind Berufsbezeichnungen. Warum? Weil die so stark verbunden sind mit dem, wer wir sind. Weil wir unsere Berufung häufig in unseren Beruf finden und ihn damit verknüpft haben. Und ganz stark ist es miteinander, hängt es miteinander zusammen. Und wenn wir aufhören zu arbeiten, dann geschieht etwas mit uns, was uns fast zerreißt, weil wir merken, dass der Beruf uns so wichtig ist, weil er,
weil er uns das Selbstwertgefühl gegeben hat, was wir gebraucht haben, um zu existieren, um da zu sein. Es ist so eine mächtige Sache, einen Beruf zu haben und einen Beruf auszuleben. Und das ist keine Kleinigkeit, besonders für uns Deutsche. Ich glaube, das ist für keinen Menschen eine Kleinigkeit. Einen Beruf zu haben, diesen Beruf zu lieben, diesen Beruf zu umarmen. Und wisst ihr, Petrus war Fischer. Das, was er war, er fischte. Das ist, wozu er geboren war. Das ist, wozu er bestimmt war. Sein Vater war Fischer, der Vater war Fischer. Sein Ururgroßvater, er war Fischer durch und durch. Seine Freunde waren Fischer. Er lebte an einem See und sein einziger Job war Fischen. Da kam Jesus von Nazareth. Ja, er war Rabbi. Er hat Fischen gelernt. Und er wusste ganz genau, an dem Tag gibt es nichts mehr zu fischen. Das ist vorbei. Aber was Jesus sagte, was er gepredigt hat, das war schon ziemlich powerful. Das war beeindruckend, ehrlich gesagt. Und darum habe ich mich überreden lassen, nochmal rauszufahren in die Tiefe, wie er gesagt hat, nochmal meine Netze auszuwerfen. Ich sage, okay, Jesus, wenn du das sagst, really? Und dann kommt Jesus und sagt, von heute an, Petrus, wirst du Menschen fischen. Er gibt ihm am Upgrade. Er sagt, du wirst weiterhin ein Fischer sein, aber du wirst keine Fische mehr fischen, du wirst Menschen fischen. Weißt du, wir können unseren Beruf verlieren, wir können unsere Berufung verlieren, aber wir werden nie verlieren, wer wir sind, wie uns Gott gemacht hat, was die Bestimmung unseres Lebens ist. Viele Menschen wissen nicht, was die Bestimmung ihres Lebens ist, sie haben nur ihren Beruf. Aber weißt du, wenn ich eines Tages nicht mehr Pastor bin, dann habe ich meine Berufung verloren, aber ich habe nicht meine Bestimmung verloren. Gott hat immer noch eine Bestimmung über meinem Leben und er will diese Bestimmung benutzen. Er will diese Bestimmung benutzen, um diese Welt zu verändern, um diese Welt zu erneuern. Er will das, was auch immer Gott in dein Leben reingelegt hat, benutzen, um diese Welt zu verändern. Um Menschen zu fischen. Wie kannst du, wenn Fischen für dich alles ist, gibt es etwas, was größer ist als Fischen? Ja, Menschen zu fischen. Gibt es etwas, was größer ist als zu gärtnern? Ja, für Gott zu gärtnern. Als ich mich gefragt habe, wer ich bin und was ich will, Anfang 20 war das, da fragt man sich solche Fragen, glücklicherweise sollte man solche Fragen, das sind kluge Fragen. Ich kenne heute Leute, die sind 30, 40 Jahre alt und die können mir nicht sagen, was ihre Bestimmung ist. Die können mir sagen, was ist ihr Beruf, was mögen sie gerne und all diese Sachen, aber sie können mir nicht sagen, was ist deine Bestimmung, was hat Gott in dein Leben gelegt? Weil das kann dir niemand nehmen. Du musst wissen, was Gott in dein Leben gelegt hat, um zu wissen, was Sinn macht für dein Leben, was dein nächster Schritt ist. Viele Leute wissen nicht, was ihr nächster Schritt ist, weil sie nicht wissen, was ihre Bestimmung ist. Wozu sie hier sind. Ich war bei einer Prophetin. Ich habe gedacht, ich lasse Gott mal darüber reden in mein Leben. Und ich war gespannt, was er sagen würde. Und er sagte, die Prophetin hat gebetet. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie war schon eine sehr, sehr crazy. Das war so eine, die hat auch so Flaggentanz gemacht und so prophetisch gemalt und so. Also war schon außerhalb meiner Komfortzone damals. Heutzutage gar kein Problem. Aber damals habe ich gedacht, alter Schwede. Aber sie sagte zu mir, doch, ich sehe drei Berufe. Und ich dachte, ich bin nicht zur Berufsberatung gekommen. Aber sie sagte, drei Berufe habe ich für dich. Wieso drei? Dann muss ich mich wieder entscheiden. Sie sagte, Architekt. Da habe ich gedacht, das ist nicht okay. Hätte ich das nicht gedacht, aber warum nicht? Gärtner? Da habe ich gedacht, auf keinen Fall. Da habe ich mal ein Praktikum gemacht. Das ist harte Arbeit. Nee. Und das dritte war Doktor. Habe ich gedacht, ja, das sind aber sehr verschiedene Berufe. Habe ich gedacht, was willst du mir damit sagen? Ich sage, das sind nicht die Berufe, die du erwählen sollst, sondern es ist die Bestimmung, die über deinem Leben ist. Ein Architekt, was tut er? Der plant und baut. Der plant und baut. Das ist, was er macht. Der plant und baut. Ich habe mein ganzes Leben mit Lego gespielt. Ich liebe Lego. Ich liebe bauen. Als Gott zu mir gesprochen hat, dass ich Pastor werden sollte, wisst ihr was? Ich habe ihn gefragt, was für ein Pastor soll ich werden? Also ich konnte mir nicht vorstellen, Pastor zu sein. Was soll ich für ein Pastor werden? Wisst ihr, ich werde verrückt, wenn ich mit 4 Leuten am Tag sprechen muss. Pastoren reden mit noch viel mehr Leuten am Tag. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das machen soll, ohne dass man völlig fertig nach Hause geht und sich total irgendwie in den Schlaf weint oder so. Ich habe gesagt, Herr, was für eine Art von Pastor willst du, dass ich bitte? Und Gott hat gesagt, ich will, dass du mein Haus baust. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich war, das zu hören von Gott. Weil das ist meine Bestimmung, zu bauen. Deswegen sein Haus zu bauen. Das zweite ist Gärtnern. Was machen Gärtner? Gärtner, die sehen. Und dann helfen sie, dass die Samen in Ordnung kommen, dass dann gejätet wird, Unkraut rausgezogen wird, gegossen wird, all diese Dinge, damit die Samen von alleine wachsen. Du musst schon etwas dafür tun, aber eigentlich das meiste tun die Samen selbst. Und die Sonne und der Regen. Ich habe verstanden, das ist, was Gott will. Gott will, dass ich Gärtner, dass ich immer wieder hingehe und Samen aussehe und dann verhindere, dass die Samen wegkommen und dass alles in Ordnung bleibt. Das ist die Berufung, das ist die Bestimmung über meinem Leben, zu bauen, zu gärtnern. Und ich konnte mir nicht vorstellen, Doktor zu sein, aber das ist, was Gott will. Er möchte, dass Menschen heil werden. Aber eben nicht, ich bin Pastor geworden, aber eben nicht im Sinne von, das ist eine großartige Berufung, by the way, ein Doktor zu sein. Aber mir war klar, ich sollte nicht Medizin studieren, sondern Gott wollte, dass Herzen heil werden. Alles, was ich tue, soll gesund sein. Das ist die Bestimmung Gottes über meinem Leben. Ich will dich heute Morgen fragen, ich will dich fragen, kennst du die Bestimmung Gottes über deinem Leben? Und weißt du, dass Gott die Bestimmung deines Lebens benutzen will, um sein Reich zu bauen? Was auch immer es ist, er will es nehmen, er will es benutzen. Du brauchst nicht die Berufung zum Pastor, zum Evangelisten oder zum Propheten. Alles, was du wissen musst, ist, was die Bestimmung deines Lebens ist und dass Jesus es benutzen will für seine Zwecke. Halleluja. Ist es gut? Ist es gut? Wenn einer klatscht, müssen alle klatschen. Sonst voll blöd. Und alles, was Jesus von mir erwartet, das ist das Letzte, was Petrus sagte. Alles, was Jesus von mir erwartet, ist, dass ich seinem Wort Glauben schenke. Seht mal, wenn du heute zu jemandem sagst, tu dies oder tu jenes. Wisst ihr, was die erste Frage ist, besonders von Jugendlichen, aber eigentlich von allen? Warum? Warum? Gib mir einen guten Grund. Warum soll ich das machen? Gibt es irgendeinen Sinn? Gibt es irgendeine? Das ist, was wir brauchen. Sonst machen wir es nicht, oder? Sonst sind wir nicht bereit. Wenn uns jemand keinen Grund nennen kann, dann machen wir das nicht. Und wenn wir keinen Grund kriegen, dann müssen wir uns wenigstens überlegen, ob es uns nützt, ob es irgendwo hinführt. Bringt es meine Agenda, irgendwas zu machen? Wisst ihr, Jesus sagt zu Petrus, nimm das Netz und wirf es in der Tiefe aus. Warum? Es funktioniert nicht. Glaub mir, wir sind Experten, wir sind Pros. Aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin. Nicht, weil es einen Grund gibt. Nicht, weil es ihm nützt. Sondern auf dein Wort hin. Lieber Bruder, liebe Schwester oder umgekehrt, liebe Schwester, lieber Bruder. Wenn du Jesus nur gehorchst, weil es gute Gründe gibt. Wenn du Jesus nur gehorchst, weil es dir nützt. Wenn du Jesus nur gehorchst, weil irgendeine Agenda in dein Leben hineinspielst, dann hast du nicht verstanden, was Gehorsam ist. Gehorsam bedeutet, zu tun, was Jesus sagt, weil er es sagt. Weil er es sagt. Das war's. Das ist alles, was er braucht. Und by the way, diese Geschichte gibt es bei Johannes 21 nochmal. Es gibt noch einen Fischzug von Jesus und es gibt nochmal diese Geschichte. Und wisst ihr was? Petrus hatte seine Berufung verloren. Er hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Er hat aufgegeben, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Und dann steht er wieder dort und er kehrt zurück in seine Bestimmung. Denn wir fallen alle zurück in unsere Bestimmung. Und er fängt an zu fischen. Das heißt, und er ging fischen. Und plötzlich steht dieser Mann dort am Ufer und er sagt, hey, werf doch mal das Netz auf der anderen Seite raus. Oh klar, auf der anderen Seite, weil das ja so viel bringt, aber das Netz auf der anderen Seite, ich weiß ja sogar ich. Und dann Johannes so zu ihm, hey, das ist der Herr. What the heck, auf jeden Fall. Machen wir. Auf dein Wort. Auf dein Wort. Alles, was es braucht, ist, dass wir sagen, ja, Herr. Auf dein Wort will ich es tun. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass wir dir begegnen in deinem Wort. Danke, dass eine Begegnung mit dir alles in uns verändert, alles in uns balanciert, alles in uns in Ordnung bringt.
dass uns dein Wort kühner macht, größer macht, liebevoller macht. Dass es uns aber auch sagt, wer wir wirklich sind, was wir nicht können, wo unsere Grenzen sind, was wir verbacken, was wir nicht hinbekommen, wie schrecklich wir sind. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest, dass du uns veränderst, dass du uns nicht so lässt, sondern dass du uns einlädst, diese Welt zu erneuern, diese Welt zu verändern, in deinem Namen, Jesus. Ich spreche das aus heute Morgen über jede Person hier im Raum. Herr, ich spreche aus, Herr, dein Wort, dass es uns trifft heute Morgen. Herr, wenn du redest, vielleicht hast du lange nicht mehr das Wort Gottes gehört. Weißt du, wieso? Weil du das Wort Gottes hörst und es nicht tust. Jesus hört irgendwann auf zu reden zu dir, wenn du aufhörst zu tun, was er sagt. Er liebt es, zu uns zu reden. Aber er liebt es noch mehr, wenn wir tun, was er sagt. Aber Jesus, heute Morgen will ich beten, Herr, dass wir dein Wort nicht noch einmal zurückweisen, denn Herr, wir wollen erleben, was du für uns hast. Wir wollen erleben, Herr, wie dein Geist alles in uns verändert. Herr, wie deine Berufung, wie deine Bestimmung unser Leben heraushebt. Herr, aus der Tiefe in das hinein, was du vorbereitet hast. Herr, wir haben Hunger nach dir. Wir wollen mehr von dir. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus. Heiliger Gott. Danke. Ich möchte noch eine Frage stellen heute Morgen. Und zwar meine Frage lautet, ob du Jesus Christus in dein Leben lassen möchtest. Du kannst ihm begegnen. Heute Morgen vielleicht zum ersten Mal, du sagst dir, meine Güte, das, was ich gehört habe, das hat mich angesprochen, das hat etwas in meinem Herzen bewegt. Ich will dir etwas sagen, es ist nicht, bin ich ich, der irgendetwas bewegt, es ist der Geist Gottes, der hier ist. Der, der lebendig ist, ist hier in diesem Raum. Der ist hier und der klopft an dein Herz. Und der fragt, willst du mich nicht hineinlassen, willst du nicht ein Leben mit mir, willst du es nicht ausprobieren? Jesus Christus ist vor allen Dingen keine Lehre, er ist keine Theologie, er ist kein Prinzip, er ist eine Person und er ist auferstanden von den Toten. Und wenn du das möchtest, dann kannst du heute Morgen sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und dieser Gott, er ist real, er ist hier, jetzt. Und er kann in einem Augenblick tun, was nur er tun kann, dir vergeben, dir ein neues Leben schenken. Hoffnung und Zukunft. Wenn du sagst, das bin ich will heute Jesus kennenlernen, dann würde ich gerne mit dir beten. Denn das ist ein Gebet. Es ist ein Gebet, was uns verbindet mit diesem Gott. Es ist ein einfaches Gebet. Vielleicht machen wir alle die Augen zu, Privatsphäre zu geben, wenn du sagst, das bin ich brauche Jesus. Und bitte bete für mich. Tore, bitte bete mit mir. Ich will Jesus begegnen. So wie Petrus ihm begegnet. Ich will Jesus begegnen. Ich will ihn treffen. Ich brauche ihn. Ich brauche dieses Evangelium. Wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm. Sag, das bin ich. Oder steh ganz auf, das ist auch gut. Lass es nicht an dir vorbeiziehen. Wenn du das bist, ja, da ist schon ein Arm, da ist schon jemand aufgestanden. Vielen Dank. Ist noch jemand hier, der sagt, das bin ich. Da hinten ist noch eine Person. Da ist eine Person. Dankeschön, da ist noch eine Person. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch der Person, die sagt, ich will Jesus treffen. Jesus, da ist noch eine Person. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Mut, für euren Glauben heute Morgen. Jesus Christus, der Auferstandene, ist hier. In diesem Raum. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns zusammen beten mit unseren Freunden hier, die sich gemeldet haben. Jesus, ich danke dir. Lass uns gemeinsam laut beten. Ich bete vor, wir alle beten nach. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst und dass du mich kennst. Herr Jesus, danke, dass du zu mir gekommen bist. Danke, dass du mich gesucht hast. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Danke, dass du mir hinterhergegangen bist. Herr Jesus Christus, heute Morgen öffne ich dir mein Leben. Öffne ich dir mein Herz. Ich bitte dich, Jesus, berühre mein Herz. Sprich in mein Herz. Zeig mir, dass du lebst. Zeig mir, was du tust. Dein Kreuz ist ein Zeichen, dass du mich liebst und mir vergibst. Herr Jesus Christus, heute Morgen nehme ich dein Kreuz an. Heute Morgen nehme ich deine Vergebung an. Heute Morgen nehme ich dein Wort an und ich sage Ja zu dir. Ich sage Ja zu deiner Liebe. Ich sage Ja zu deiner Gnade. Amen. 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 Danke, Jesus.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.